Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Andrea Ballschuh.
Wir haben an diesem Sonntag, am Erntedanksonntag, den Mundartkabarettisten Chaco Habekost zu Gast. Ab Ende Oktober geht Chaco als der edle Wilde auf große Tour und Sie erleben die neue Show mit etwas Glück sogar vor allen anderen. Unsere exklusive Premiere gibt's nur für SWR1 Hörer. Und zwar können Sie gewinnen eine Lachwanderung in seiner Heimatstadt Bad Dürkheim. Das Ganze findet in einem Gewölbekeller statt und auf einem Weingut. Und dazwischen wandern Sie mit Chaco Habekost durch die Stadt und er zeigt Ihnen sein Bad Dürkheim. Dieses Erlebnis, das können Sie ab morgen die ganze Woche über jeden Tag gewinnen. Ja, und die Frage an Chaco Habekost, wie viele Kilometer werden denn gelaufen bzw. gewandert bei dieser Lachwanderung?
Es nennt sich jetzt Lachwanderung, aber es ist, sag mal, eher ein wandernder Spaziergang.
Aber wie viele Kilometer werden zurückgelegt? Also wie fit muss man jetzt sein?
Ist die hartnäckig. Also es habe ich jetzt noch gar nicht so abgemessen, aber es sind maximal, sage ich mal, 2 Kilometer.
Ach Gott.
Und die gehen eigentlich alle bergab.
Ach naja, dann. Das kriegt ja jeder hin.
Oder? Auf jeden Fall.
Wo wird gestartet?
Ja, gestartet wird eigentlich am WUMA-Platz, am Wurstmarktplatz. Das ist, eigentlich müsste man superlativ aussprechen. Ich glaube, Bad Dürkheim hat den größten Parkplatz einer Gemeinde dieser Größe. Weiß ich jetzt gar nicht. Ist ja klar, weil wenn das größte Weinfest der Welt stattfindet, ist halt der Parkplatz voll mit Weinfest. Aber sonst ist der Parkplatz Parkplatz. Aha. Da treffen wir uns. Da, wo das große Fass ist, wo nichts drin ist, außer Touristen.
Was ist eigentlich der konkrete Unterschied zwischen einem Kurpfälzer und einem Urpfälzer?
Beides ist möglich, dass es zusammenfällt. Denn ein Kurpfälzer beschreibt er eigentlich nur heute, dass er rechtsrheinisch, praktisch im heutigen Baden-Württemberg, beheimatet ist oder aufgewachsen ist. Was aber ja, wenn man historisch sieht, wenn man sich ein kleines bisschen auskennt mit der Geschichte der Pfalz, die große, ruhmreiche Geschichte, dann weiß man, dass die Kurpfalz ja ein riesiges Gebiet war. Das hat damals, der Rhein war keine Grenze, sondern nur ein Fluss. Und dann kam ja der böse Napoleon, der Wiener Kongress. Und dann sind die plötzlich praktisch die linksrheinische Pfälzer Bayern geworden. Daher auch die Liebe zu Bayern München. Und die rechtsrheinischen Pfälzer haben plötzlich alle gelbe Füße kriegen sollen und haben sich bis heute mit den sprachlich dagegen gewehrt.
Was hat es mit den gelben Füßen auf sich?
Ja, das sind doch die Gelfüßler. Also man sagt doch immer, die Badenser, Entschuldigung, die Badener, die Badener sind Gelbfüßler. Das ist ja ganz altes. Also sprengt es die 2 Stunden.
Legen Sie los.
Ja, das liegt wahrscheinlich an diesen Uniformen, die früher gehabt haben. Das Regiment, vom Großherzogtum Baden. Und die haben so gelbe Gamasche gehabt. Und daher kam das, dass die Badener alle Gelbfüßler genannt worden sind.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, bei mir kann man auch was lernen, gell?
Also auch gleichzeitig ein Bildungsprogramm, ne? Bei Ihnen.
Ja, nicht nur bei mir, sondern bei SWR1 ja allgemein. Das ist ja dieses Niveau, dieses Radiosenders ist ja legendär.
Was lieben Sie eigentlich so an der pfälzischen Sprache? Am pfälzischen Dialekt?
Ich lieb das Musikalische, das Rhythmische. Ich habe ja viel in der Karibik gemacht und geforscht und viel studiert dort. Und da ist mir das immer aufgefallen, diese Rhythmik von dieser Sprache, diesen Kreolsprachen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, eigentlich, das soll doch der Helm genauso. Weil wenn das Pfälzische so ein bisschen groovt, mein Spruch ist hart und weich, ist wild und zahm, ist schnell und lahm, mein Spruch ist wie eine Stadt, aromatisch und quadratisch, dann brauchst du dazu keine Musik. Die Musik ist in deiner Sprache schon. Und das ist das eine, die Rhythmik, die Musikalität und dann natürlich verbunden mit der Mentalität, weil die Sprache macht ja auch Mentalität aus und umgekehrt. Das direkte Pelzer nehme kein Blatt vor dem Mund und erst recht kennst in dem Mund. Und wenn du mit dem Pelzer gut Freund bist, dann sagt er das laut und direkt. Und wenn nicht, sagt er das auch.
Laut und direkt. Sie sagen immer Pelzer?
Ja, du darfst alles machen, bloß nicht das, darfst alles weglassen, bloß nicht das P. Also oft ist es ja auch so, dass ich, wenn so Firmen in Deidesheim oder Ludwigshafen oder irgendwo so große Events haben, die kommen ja gerne in die Pfalz, in so schöne Gegenden, natürlich auch nach Rheinhessen und so, aber wenn sie in die Pfalz kommen, dann werde ich gern gebucht. um so dieses, den Leuten, die da aus dem ganzen Bundesgebiet kommen, so ein bisschen die Pfalz vorzustellen für die Gala. Und dann gibt es meistens so ein Vorgespräch mit dem Eventmanager. Und der sitzt dann vor mir und sagt, wissen Sie, Herr Dr. Habekost, wir wollen von Ihnen mal, da kommen ja Leute aus dem ganzen Bundesgebiet, dass Sie den Leuten mal so ein bisschen erzählen, wie der Pfälzer so drauf ist. Was den Pfälzer so umtreibt. Wie der Pfälzer so tickt. Na, die schönste Sache, also der Pfälzer tickt so. Wenn die ganze Zeit das P wegluscht, schlachtet er eine neu. Das mache ich natürlich nicht. Ich will nicht einen Job haben.
Aber Sie sagen Pfälzer und ich sage immer Pfälzer.
Ja, Pfälzer ist okay. Solange das P noch dabei ist.
Bleibt dabei.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Am 31. Oktober startet sein neues Programm Der edle Wilde. SWR1-Hörer haben die Möglichkeit, schon früher in den Genuss zu kommen. Kostenlos, in einem ganz speziellen Rahmen können Sie bei einer Lachwanderung dabei sein. Das heißt, Sie wandern, Sie lachen, Sie trinken Wein. Und zwar heute in 2 Wochen, am 21. Oktober zwischen 13 und 17 Uhr in Bad Dürkheim, da wo Chaco Habekost lebt. Sowas gab's noch nie. Eine Station ist ja ein Tanzhaus. Welche Rolle spielt denn das Tanzen in Ihrem Leben?
Oh, jetzt wird's persönlich. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt kommt der erste Teil der Homestory, akustische Homestory mit Christian Chaco Habekost. Kommen Sie herein in mein Wohnzimmer, lernen Sie mich und meine Frau kennen, schauen Sie, hören Sie, wie wir zusammen tanzen. Ja, da ist die Verbindung. Ja, logisch. Also, ich tanze gern. Ich habe sogar Vergangenheit, wenn es jetzt ganz mehr noch tiefer Homestory wird. Beide meine Eltern waren früher professionelle Balletttänzer. Ich bin aus einem echten Tanzhaushalt gekommen. Ist jetzt kein Witz.
Haben Sie als Kind auch Ballettunterricht bekommen?
Nee, aber ich habe immer zugucken müssen. Das hat mich schwer geprägt. Hab ich gesagt, ich will alles tanzen, bloß kein Ballett. Ich tanze gern karibische Tänze halt, Salsa, vor allen Dingen früher auch viel Reggae gemacht und solche Sachen. Und das Tanzhaus La Danza ist eine ganz tolle Institution in Bad Dürkheim. Die machen also alles, ganze Tanzkurse, auch klassische, was man so in der Tanzschule lernt, aber eben auch Salsa, Merengue, Bachata, was da so da ist. Und das ist schön, wenn man sowas hat. Und gleichzeitig ist es auch eine tolle Event-Location mit netten Leuten, gibt tolle Cocktails da. Richtig schön, original, pelzig, karibisch.
Und da gibt es dann einen Auszug aus Ihrem Programm, aus dem neuen Programm, was bis dahin noch nie einer gehört haben wird.
Ja, eine sehr spannende Sache. Ich will natürlich auch, dass die Leute so ein bisschen Werkstattcharakter spüren. Also ich gehe da jetzt nicht hin und habe alles fertig.
Ja.
Natürlich, die Texte sind jetzt schon fertig, jetzt wo wir schon reden, ein bisschen vorher noch. Aber sag mal so, dieses Inszenierte, dieses absolute Timing, was man dann wirklich, wo man wochenlang dran gearbeitet hat, da will ich noch so ein bisschen auch mal vielleicht ein Stückchen vom Blatt ablesen und dann würde ich auch sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein alternatives Ende. Ich will mal sehen, wie das bei euch funktioniert. Also schon die Leute auch schon so ein bisschen an dem Prozess des Werdens teilnehmen lassen. Ja?
Werden die dann im Grunde genommen schon auch noch Einfluss nehmen aufs Programm, wenn sie merken, der eine Joke, der zündet vielleicht doch nicht so, dass sie es dann abändern? Also ist das für sie auch ein Test?
Quasi? Auf jeden Fall. Deswegen ist es auch gut, dass es doch noch weit genug vor der richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Premiere ist. Denn dann kann ich noch ein bisschen was wegsprechen, was abändern. Und ich habe auch vor, da bei dieser Lachwanderung 2, 3 Sachen auszuprobieren, die ich so nicht ausprobiert hätte, wenn ich nicht die Gelegenheit hätte, das vor so netten Menschen, die ja jetzt ganz anders an die Sache dran gehen, auszuprobieren. Die gehen deswegen anders dran, weil normal hocken die Leute im Publikum und sagen, so, jetzt machen wir was, ich habe bezahlt, lass mal jucke. Und diese Menschen, die dann bei der Lachwanderung kommen, die sind ja entspannt, die sind ja fröhlich, weil die haben ja was umsonst bekommen, gratis, geschenkt vom SWR1. Und die müssen ja so entspannt sein, so fröhlich. Also es wird ein wunderbares Event.
Ich glaube, das wird herrlich. Es ist ja normalerweise so, von einer normalen Vorstellung, so kenne ich das von vielen Künstlern, die ziehen sich, bevor es losgeht, erstmal so ein bisschen zurück. Die brauchen so ein paar Minuten für sich alleine, bevor sie dann auf die Bühne gehen, um sich auch zu konzentrieren. So, das geht ja dann bei dieser Lachwanderung nicht. Sie sind ja mittendrin mit unseren Zuschauern, mit unseren Hörern und dann geht's quasi direkt auf die kleine Bühne. Wie werden Sie denn da in der Lage sein, ein halbstündiges Programm abzuliefern?
Tja.
Von jetzt auf gleich.
Das frage ich mich auch. Nee, also wir haben es schon so ein bisschen besprochen noch, dass ich vor dem ersten Auftritt jetzt nicht unbedingt vom Wurstmarktplatz ins Tanzhaus La Danza mitwandere. Mhm. Das heißt, die Leute werden jetzt ganz entspannt da begrüßt und dann werden sie da hinlaufen und da werde ich sein. Also ich brauche schon, man muss sich schon ein bisschen sammeln. Ja, das wisst ihr auch hier im Radio. Also wenn ihr da einfach so aus dem normalen Tagesgeschehen wupp wupp direkt vors Mikrofon, dann ist man nicht da, wo man eigentlich sein will. Kleiner Fokus muss dabei sein, aber ab dann ist Performance und zur Performance gehört dann eben auch die Wanderung vom Tanzhaus La Danza runter ins Weingut Fitzritter.
Und da wandern Sie dann mit?
Da bin ich dabei, dann erkläre ich auch ein bisschen hier bei Dürkheim, da wo ich da sitze, gerne an der Isar nach und was dort passiert und was dort passiert. Und dann bin ich so dabei und das gehört dann zur Performance.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mundart-Kabarettist Christian Czako Habekost ist heute unser Gast. Seine Eltern hätten früher sicherlich nie gedacht, dass er das mal sein würde, ein erfolgreicher Mundart-Kabarettist. Denn zu Hause wurde nur Hochdeutsch gesprochen. Vater aus Niedersachsen, die haben ja nun gar keinen Dialekt. Mutter Berlinerin. Wer hat sie denn so stark sprachlich geprägt?
Ja, das war so ein kleines Wechselspiel. Natürlich, gerade wenn du was zu Hause nicht machen darfst oder sollst und dir deine Eltern ständig mehr oder weniger das Gefühl geben, dass das, was da draußen gesprochen wird, ja ist. Dann wirst du neugierig. Ist ja völlig klar. Und dann machst du eigentlich genau das Gegenteil von dem, was deine Eltern verlangen. Und damals war es auch noch so, dass die Kinder, die keinen Dialekt gesprochen haben in der Schule, die hatten einen Nachteil. Damals war das wirklich so, wenn du in gewissen Kreisen keinen Dialekt gesprochen hast, dann warst du irgendwie ein hochnäsischer Typ. Mhm. Und dem hat man erstmal einen auf die Nase gegeben, dass er die Nase nicht so hoch trägt.
Und sie haben ein paar Mal einen auf die Nase bekommen und fingen an, Pfälzisch zu sprechen, oder was?
Sag mal so, ich habe rechtzeitig die richtigen Freunde gefunden, die nicht nur sprachlich dialektal stark waren, sondern auch muskulär damals schon. Insofern habe ich dann meine Bodyguards gehabt und meine Bodyguards waren gleichzeitig auch meine Sprachlehrer. Wow. So kam die Sozialisation, so habe ich den Dialekt gelernt und heute gibt mein Vater schon zu, dass es gar nicht so schlecht ist, dass ich den Dialekt spreche, weil sonst könnte ich ja meinen Job nicht so gut machen.
Aber wie haben die damals drauf reagiert?
Ja, damals war das schon ein Kampf. Also immer, wenn ich so ein paar Wörter mit nach Hause gebracht habe, dann hieß es, sprech richtig.
Die wollten, dass sie sauber sprechen, ne?
Sauber. Dabei, was ist schon richtig? Ja, was ist schon richtig? Wenn man sich ein bisschen mit Sprachgeschichte befasst, was ich dann später auch gemacht habe, weiß man, dass Hochdeutsch eben auch nur ein Dialekt war, der so viel Prestige hatte, eben zur Hochsprache zu werden.
Okay, die Eltern haben sich dann irgendwann damit angefreundet, dass sie also dieses wunderschöne Pfälzisch sprechen. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Kindheit und Jugend in Mannheim? Sind Sie damals schon der Clown gewesen?
Ja, im Nachhinein ja. Eigentlich war bei uns vorgezeichnet zu Hause durch die Erziehung, das, was man anfängt, macht man zu Ende. Das heißt, wenn man Abitur macht, ist die logische Folge, dass du studierst. Mhm. Wenn du studierst, ist die logische Folge, dass du einen Abschluss machst. Wenn du die Gelegenheit hast, ein Stipendium zu bekommen, um einen Doktor zu machen, was bei mir so der Fall war, dann machst du einen Doktor. Wenn du den Doktor hast, musst du auch Universitätslehrer werden. Und da, glücklicherweise, gab es dann den Cut. Und ich habe keine Stelle gekriegt. Sonst wäre ich heute wahrscheinlich nicht hier.
Was wirklich schade wäre. Ja.
Und so habe ich dann die Biege gemacht und habe gesagt, hey, eigentlich komm, ich mache das, was mir am meisten Spaß macht. Wenn ich dann aber zurückschaue, war ich eigentlich auch schon der Clown bei uns am Küchentisch. Mhm. Meine kleine Schwester, die ist ein paar Jahre jünger als ich, die hat sich kaputt gelacht über mich. Die hat sich, heute noch übrigens, also meine Schwester ist immer mein erstes Testpublikum, zusammen mit meiner Frau, die lachen sich über jeden Scheiß kaputt. Wäre dann aber schlecht, wenn es das einzige Testpublikum wäre.
Ja, ich glaube auch.
Dann läuft sie nämlich mit erhobenen Armen raus und danach denke ich, oh, warum lacht denn keiner? Anderer Humor. Nein, also die hat wirklich sehr herzhaft über mich gelacht und dann in der Klasse, klar, war ich schon so eine Art Klassenclown, Klassenkasper.
Waren Sie für Ihre Eltern ein leicht zu handelndes Kind oder haben Sie Ihren Eltern das Leben schon oft schwer gemacht?
Ich glaube, teilweise ja, teilweise nein. Ich habe so eine, von meiner Mutter ihrer Seite aus, so eine sehr religiöse Erziehung genossen. Von der habe ich mich stark befreien müssen.
Warum? Oder warum wollten Sie sich davon stark befreien?
Weil ich gemerkt habe, dass mich das einengt. Instinktiv habe ich das gemerkt.
Was hat Sie eingeengt?
Ja, die Denke, das Gefühl. Es lässt jetzt sehr tief, ich will jetzt auch keine Leute irgendwie vor den Kopf stoßen, die sehr religiös sind, Hörerinnen und Hörer, aber für mich als Künstler, der ich dann später wurde, wäre das fatal gewesen, wenn ich in diesem religiösen Korsett geblieben wäre. Weil ich glaube, als Künstler musst du möglichst frei denken können, um dann das machen zu können, was wirklich in dir ist. Was nicht heißt, dass jemand, der einen starken Glauben hat, den ausleben soll, aber möglichst für sich, privat. Das ist dann ist alles gut. Wenn jeder seinen Glauben und seine Religion privat, wirklich als Privatsache begreifen würde, dann, ach Gott, was wäre das für eine friedliche Welt.
Spielt denn der Glauben heute noch irgendeine Rolle für Sie?
Also nicht der per se der christliche Glauben, aber ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Ich glaube schon, dass wir, nee, ich glaube nicht schon, ich bin mir sicher, dass wir von einer höheren Macht herstammen. Die hat aber nichts mit so einem weißen Mann, mit so einem weißen Bart zu tun, der uns alle irgendwie aus Lehm geformt hat, sondern wir alle sind kleine Götter. Und zusammengenommen sind wir Gott. Und ich glaube auch nicht, dass wir nur einmal leben. Ich glaube, dass wir viele, viele Leben schon, also ich weiß es zumindest von mir, viele Leben schon gehabt habe. Und ich freue mich auf das, was noch kommt. Und ja, also wenn du so durchs Leben gehst und das Ganze spiritueller siehst, dann wird alles gleichzeitig etwas unwichtiger, weil du ja weißt, es gibt noch was viel Größeres und aber gleichzeitig auch viel wichtiger, weil du weißt, ey, das ist der Moment, der zählt. Jetzt zum Beispiel hier zu sitzen, jetzt kriege ich gleich Tränen in den Augen, um mit Ihnen zu parlieren und den Hörerinnen und Hörern des SWR1 da draußen. Ich bin's, der Chago.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
An diesem Sonntag ist der Kabarettist Chago Habekost unser Gast. Er macht Mundart-Kabarett, er ist Kurpfälzer und das hört man auch seinem Programm an. Er hat aber erstmal Germanistik, Anglistik und politische Wissenschaften studiert auf Lehramt. Wollte das der Vater, dass sie was Vernünftiges machen oder kam der Wunsch aus ihnen heraus?
Das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Also ich wusste schon nach kürzerer Zeit, dass ich auf jeden Fall kein Lehrer werden will. Zumindest kein Schullehrer.
Warum und deswegen,
nicht? Nee. Das war mir zu eingeengt. Ich wollte viele Möglichkeiten haben mit dem Studium, wenn schon. Weil das Studium war ja damals auch schon so, dass du mit dem Studium alles machen kannst oder nichts. Also mehr oder weniger war das, ja, wer studiert denn schon Germanistik? Also bitteschön. Ja. Zumal ich das ja auch an der Uni studiert habe in Mannheim, wo um dich rum lauter Karriereleute waren. Die haben alle BWL studiert und alle VWL. Die waren schon alle geeicht. Heute ist ja noch viel schlimmer. Hat sich ja diese Hochschule in Mannheim zu einer Elite-Uni fast schon für BWL entwickelt. Damals hat sich das schon so angedeutet. Nee, ich habe gedacht, komm, jetzt, wer weiß, was aus dir wird. Halt dir alle Möglichkeiten offen. Und nur auf Lehramt zu studieren, das war dann zu wenig.
Im Rahmen Ihres Studiums waren Sie dann auch in London und Sie waren in der Karibik. Was hat Sie in die Karibik verschlagen?
Ja, die Musik. Also ich bin irgendwann mit 16 in Kontakt gekommen mit Reggae, mit Bob Marley. Und das hat mich massiv geprägt. Mein Leben lang bis heute. Das war einfach der Groove, der Beat, der mich total gepackt hat. Und weil ich ja eben von der Erziehung her schon, wenn ich eine Sache auffange, dann mache ich es richtig, dann habe ich mich da richtig reingewühlt in die Musik, hab gecheckt, habe Platten gesammelt, habe Bücher gelesen, habe dann auch im Endeffekt selbst Bücher geschrieben darüber. Und dann musst du natürlich auch dahin, wo es herkommt.
Aber ja, was hatte das mit Ihrem Studium zu tun, die karibische Musik?
Nix.
Okay.
Erstmal nix. Ich habe dann noch Anglistik dazu studiert, das kam ja später dann dazu. Und
ach so.
Um da das irgendwie verbinden zu können, das war schon ziemlich raffiniert für mir damals, muss ich sagen, habe ich dann Anglistik noch dazu genommen, obwohl jetzt das traditionelle englische Fach ja nichts mit Karibik zu tun hatte, habe dann aber glücklicherweise einen Hochschullehrer gefunden, der offen war für alles und habe dann mehr oder weniger dieses Thema da reingeschmuggelt und habe dann im Endeffekt über afro-karibische Performance-Stile sowohl meinen Magister als auch meine Doktorarbeit geschrieben.
Es ist nämlich der Herr Dr. Christian Habekost, der hier sitzt.
Schade, dass das so spät jetzt hier auf den Tisch kommt.
Was ich ja wirklich erstaunlich finde, als erster weißer Europäer sind Sie 1994 beim Karneval in Trinidad und Tobago vor 10.000 Leuten aufgetreten. Wie kam das denn zustande?
Ja, irgendwann hieß es mal, du machst die ganze Zeit, forschst du über Calypsonians und über Poets und über Reggae-Artists und jetzt, was machst du zu Hause? Sag ich, zu Hause trete ich auf. Ja, dann machst du doch hier auch mal. Also wir hatten damals Freunde, die uns da so ein bisschen hingedrückt haben. Ich habe mich dann beworben bei so einer Calypso-Show und dachte, ja, das ist so eine kleine, gibt ja auch kleinere Shows, gibt so eine kleine Show.
Man muss vielleicht noch dazu erklären, was genau Calypso ist.
Okay, Calypso ist also die traditionelle musikalische Form von Trinidad und Tobago, die dann später als moderne Form des Soca, nicht zu verwechseln mit dem Soccer, das machen nämlich manche Menschen, das Fußball, Soca wird S-O-C-A geschrieben, hat sich dann in den Soca entwickelt. Und wir dachten am Anfang, das wäre so eine kleine Show, irgendwie so vor ein paar hundert Leuten. Und dann war das aber, haben wir dann mehr oder weniger einen Vertrag bekommen bei einer riesigen Show, die dann riesig aufgeblasen wurde mit Live-Fernsehübertragung im Fußballstadion von Port of Spain, von der Hauptstadt. Und dann waren da wirklich 10.000 Leute mit Live-Fernsehen und danach, das guckt natürlich das ganze Land, so viel sind es auch nicht, 1,2 Millionen Einwohner. Und danach warst du wirklich über Nacht zum Star, so dieses, ja, dieses Klischee.
Aber erfüllt. Was genau haben Sie da gemacht?
Also wir hatten ein Lied, ich bin damals mit meiner damaligen Frau aufgetreten, das Lied hieß Don't Call Me Whitey und habe damit gespielt mit den Klischees, wie halt Kariben über Weiße denken. Ja, Weiße können sich nicht bewegen, Weiße können sich nicht cool kleiden, die haben halt keinen Rhythmus im Blut, so dieses ganze Zeug und das habe ich halt alles umgedreht.
Also Sie haben gesungen und getanzt?
Genau.
Herrlich. Ich meine, sogar das Heute-Journal hat damals über den Calypso King aus Mannheim berichtet. Also damals schon eine kleine Berühmtheit. Leben Sie diese Leidenschaft heute auch immer noch aus?
Also, dass ich jetzt vor Kariben irgendwo auftrete?
Nein, das nicht, aber das Singen.
Ja, natürlich. Also ich habe immer mal wieder was
Singen
mit Musik
und Tanzen
zu tun. Ja, ich hatte mal eine Band auch 3 Jahre lang, Chaco Music Show hat sich die genannt, haben tolle Lieder gemacht. Komischerweise jetzt gerade bei diesem heißen Sommer ist wieder ein Lied nach oben gekommen in den sozialen Medien. Das ist die Hitz, ist so heiß, dass ich schwitz, so wie schlaf, lieg, steh oder sitz. Da läuft der Schweiß aus jeder Ritz. Das kam jetzt wieder hoch, aber es ist so anstrengend mit Musikern, weil die haben einen ganz anderen Groove, eine ganz andere Art von Disziplin. Oh, ist schwer. Also ich mach's mal wieder, aber im Moment bin ich solo unterwegs.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Chaco Habekost aus der Pfalz ist heute unser Gast bei SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Seit 20 Jahren ist er sehr erfolgreich als Mundart-Kabarettist. Im Rahmen seines Studiums Germanistik, Anglistik und politische Wissenschaften hat es ihn für längere Zeit in die Karibik verschlagen, wo er auch eine Doktorarbeit geschrieben hat. Die Frage ist, inwiefern hat die Zeit in der Karibik denn ihren Blick auf die Heimat, auf die Pfalz verändert?
Also ich fasse es immer mit dem Satz zusammen, je länger und je weiter du weg warst, desto mehr hast du gemerkt, was du hier zu Hause hast. Mhm. Also früher habe ich schon gedacht, ach, Deutschland und ach, Heimat und ach, konservativ.
Also ist Ihnen zu eng geworden hier?
Ja, ist zu eng. Ich wollte die Welt sehen und habe dann auch sehr viel von der Welt gesehen. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, das, was ich hier zu Hause habe, das ist mindestens genauso gut. Also ja, die Sprache, der Groove, der Rhythmus, die Mentalität von Menschen, die ihr Leben feiern. Und natürlich hat Deutschland auch, wenn man ein bisschen älter wird, merkt man das vielleicht sogar noch mehr, schon auch ein bisschen was zu bieten, wo man sagt, ja, eine gewisse Sicherheit ist auch noch da.
Sicherheit, Sie haben schon ein starkes Sicherheitsdenken, oder?
Das Sicherheitsdenken, das habe ich anerzogen bekommen, das stimmt. Aber das bedeutet einfach, dass man immer vorsorgt und immer das macht, was als nächster Schritt mehr oder weniger vorgezeichnet ist. Mhm. Also ergreife einen Beruf, nimm dir eine Ausbildung. Selbst wenn du einen Zivildienst machst, hab dann noch eine Ausbildung dabei. Wer weiß, wozu es gut ist. Klar, habe ich eine Ausbildung gemacht als Rettungssanitäter. Toll. Wenn du die Gelegenheit hast, Doktor zu werden, dann werde Doktor. Ja, toll, habe ich Doktor gemacht. Was ist das heute? Exotisch. Ach, Doktor. Ich komme mit zum Bund. Doktor heute, so lustig. Wo hockt der Doktor? So, der Professor weiß es besser. Also da, das ist so ein anerzogenes Sicherheitsdenken. Aber natürlich, ich könnte den Beruf, den ich jetzt gerade mache, nicht machen, wenn ich so ein ausgeprägtes Sicherheitsdenken hätte, dass daraus Angst resultieren würde. Denn oft ist ja die Angst die Triebfeder von Sicherheitsdenken. Nee, ich nehme das, was kommt, bin sehr dankbar, dass ich wirklich mein Auskommen habe, mehr als das. Und das einfach nur, indem ich das mache, was ich am liebsten mache.
Wie schön. Oh, da kann man wirklich nur dankbar sein. Wo ist denn eigentlich Ihre Humorgrenze?
Also meine Humorgrenze gibt es zwei. Gibt es einmal eine innere, die selbst gewählt ist. Also ich trampel nicht gerne auf Minderheiten rum. Also kleine Panflötenspieler in der Fußgängerzone, die sind vielleicht lustig für manche Kollegen, aber ich versetze mich dann immer in die rein. Erstens in die Künstlerkollegen und zweitens in die kleinen Peruaner, die da vielleicht stehen und denken, nee, also da gibt es Ziele, da lohnt es sich mehr drauf zu hauen. Und dann gibt es eine Humorgrenze, die mir von der Gesellschaft leider vorgeschrieben wird, die so eine kleine Schere im Kopf bewirkt. Was darfst du heute sagen auf der Bühne, ohne dass du entweder sofort ein Rassist oder Nazi bist oder dich in Gefahr begibst, von irgendwelchen Religionswächtern verantworten zu müssen? Wird immer schwieriger.
Glaube ich, das ist echt eine Gratwanderung, ne?
Obwohl es eigentlich, und das ist ja das Schöne, in der Karibik, das könnte hier genauso sein. Es ist eigentlich eine Möglichkeit, ein Ventil zu haben. Humor könnte das perfekte Ventil sein für unsere Gesellschaft. Wenn man über alles lachen dürfte, auch über gewisse rassistische Witze, wenn man darüber lachen dürfte, wenn sie lustig und, ich sag mal, wohlgemeint sind.
In der Karibik lacht man darüber.
Ja, dann hätte man sich für den Moment befreit und dann könnte man etwas freier und nicht in den Alltag gehen. Weil was Leute ja die ganze Zeit antreibt, ist diese angestaute Wut.
Ja.
Und die treibt sie an, Parteien zu wählen, die sie eigentlich gar nicht wählen wollen, die treibt sie an, vielleicht gar nicht mehr zu wählen, völlig aufzugeben und gar nicht mehr teilzunehmen an der Gesellschaft. Und da wäre Humor ein wirklich tolles Ventil. Mhm. Aber ich sag mal, ich als Comedian mit blauen Augen und habe schon seit Jahren diesen Gummiadler in meinem Reisepass, ich habe sowieso kaum eine Chance. Mhm. Das können Kollegen mit Migrationsvordergrund viel besser, die dürfen ganz andere Sachen sagen. Und es wäre schön, wenn sie die Funktion weiter nutzen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Menschen erwarten von Kabarettisten und Comedians ja immer, dass sie lustig sind. Wie gehen sie denn damit um, wenn sie auf der Straße von Leuten angesprochen werden, die genau das erwarten?
Ja, das stimmt. Das ist wirklich, man muss immer lustig sein. Ja. Ich habe diese Begebenheit, ich war im Baumarkt und nach dem Training und dann bin ich halt in Trainingsklamotten und bin eigentlich auch nicht frisiert natürlich und also ich bin eigentlich nichts, ich bin nur privat. Mhm. Und dann kommt dir halt jemand entgegen, so eine nette Frau und sagt, hallo, hallo, hude Chago. Und ich, hallo, guten Abend, guten Tag. Sag ich, hallo, guten Tag. Mhm. Ja, und hat sie mir noch irgendeinen Spruch hinterher und ich dann und bin einfach weitergelaufen und habe meine Sache gemacht. Und dann habe ich plötzlich später, ich glaube, eine halbe Stunde später zu Hause meine E-Mails gecheckt, da war eine E-Mail von dieser Frau da, dass es völlig unlustig gewesen wäre. Sie hätte nie gedacht, dass ich so unlustig und so unhöflich wäre und etc. etc.
Oi.
Und dann habe ich mir gedacht, ja, also manche Leute konnte ich echt nicht recht machen. Dann habe ich der aber dann eine Mail zurückgeschrieben und gesagt, ob sie sich vorstellen kann, dass man auch privat sein möchte und so. Und dann hat sie wieder eine Mail zurückgeschrieben und gesagt, okay, so hat sie es noch nie gesehen, sie entschuldigt sich dafür. Oh, okay. Also manchmal ist es auch sinnvoll, dass man Leuten das klar macht.
Sie sind nicht nur mit Ihrem Comedy-Programm unterwegs, ab 31. Oktober, ja, mit dem ganz Neuen, sondern Sie schreiben auch Bücher mit Ihrer Frau, mit Britta Habekost. Es gibt eine Krimireihe, die in der Pfalz spielt, Elfenfels. Wie kam überhaupt die Idee zustande, dass Sie mit Ihrer Frau zusammen ein Buch schreiben?
Meine Frau ist Schriftstellerin, ist Autorin, die unter verschiedenen Namen und Pseudonymen Bücher auch veröffentlicht hat. Und die hat halt den langen Atem, die lange Geschichte zu erzählen. Das hätte ich jetzt nicht. Also so als Comedian bist du immer so auf den kurzen Text, auf die Pointe drauf. Und dann haben wir gedacht, lass uns diese beiden Talente zusammenschmeißen und endlich mal eine richtig geile Regionalkrimi schreiben. Weil Regionalkrimi ist ja fast schon eine Schimpfwortwoche heutzutage. Wir wollten was machen, was ein bisschen anders ist, was mystisch ist, wo auch Elvetritsche sind die Sagen Tiere, so ähnlich wie die Wolpertinger in Bayern, in der Pfalz, wo auch Elvetritsche dann vorkommen können oder ein Wingert, ein Weinberg, der mitten im Wald ist und der dann so einen Zauberwein kreiert, wie so ein Zaubertrank bei Asterix, also richtig was Abgefahrenes. Und dann haben wir das mehr oder weniger ruckzuck geschrieben, hatten die Story dann bei genügend Riesling zusammengebastelt und dann haben wir das rausgehauen und dann war das ein Riesenerfolg. Mhm. Hat sich also in mehrfacher Auflage toll verkauft und dann kam natürlich die Fortsetzung. Und jetzt gibt es auch eine dritte Folge noch, die ist jetzt gibt sie schon, ganz brandneu liegt die da im Laden. Elfenfels 3, Kräutertee im Duppeglas. Also da kommen ganz, ganz esoterische Besucher nach Elfenfels und vielleicht sind die gar nicht so unschuldig, wie sie immer machen, wenn sie meditieren und da sich die Knibbel, die fies in am Kopf verknibbeln.
Wie haben Sie und Ihre Frau sich gefunden?
Viele Menschen haben ja leider den Kontakt verloren zu ihrem inneren Sog, zu ihrem inneren Stimme. Die wissen gar nicht, welche Stimme da ist. Ich hatte eines Tages die Stimme. Wir haben uns irgendwie e-mailmäßig kennengelernt und haben uns dann mehr oder weniger e-mailmäßig weiter ausgetauscht. Und da entstand so eine Art von, ich weiß nicht, so eine Verbrüderung, Verschwisterung über das Wort. Also wir haben gemerkt, dass wir beide mit Worten sehr gut umgehen können und dass wir auch in den Worten, in den Worten Erotik sehen. Und zwar nicht nur Erotik zwischen uns, sondern mit Worten umzugehen. In Sprache ist so viel drin. Und das hat uns irgendwie verbunden, so sind wir zusammengekommen.
Und welche Rolle hat die innere Stimme dabei gespielt?
Die innere Stimme hat die ganze Zeit gerufen. Hopp, hopp, das ist sie. Mach doch. Sei doch nicht so ängstlich.
Wir waren Sie ein bisschen ängstlich, so wie du?
Nein, nicht ängstlich, aber ich hatte mich von meiner ersten Frau getrennt. Und da will man nicht gleich wieder sich ins nächste Abenteuer stürzen. Ja. Ja, aber das kam dann so, dass ich habe der Stimme Folge leisten müssen. Und das Tolle ist, ich habe auch zu meiner ersten Frau immer noch ein ganz tolles Verhältnis, immer noch meine Regisseurin.
Ja, ja, ich weiß, ich habe mich gewundert.
Meine gestrenge Regisseurin. Wir verstehen uns auch alle gut, wir haben eine gute Gruppe von Menschen, also auch meine jetzige Frau ist mit meiner Ex-Frau gut befreundet.
Ach, wie toll.
Ja, und es ist für manche Leute immer ganz peinlich, wenn sie in den Stand kommen. Meine Frau, die Britta Habekost, macht ja meinen Verkaufsstand bei den Shows. Und dann kommen manche Leute und die glauben dann, die kennen mich schon ganz lange und die gehen dann hin und sage, also ich muss Ihnen sagen, damals, wo Sie noch getanzt haben bei Ihrem Mann auf der Bühne, das war wirklich toll. Und dann ist die Britta immer ganz trocken und sagt, das war nicht ich, das war die erste Frau. Und dann fällt den Leuten das Gesicht runter und sagt, oh Gott, das ist mal peinlich, Entschuldigung. Und dann sagen wir immer, wieso müssen Ihnen peinlich sein? Bei uns ist alles gut. Das können Leute gar nicht begreifen. Das muss dann Rosenkrieg sein, das muss ganz schlimm sein alles, aber es war bei uns dann so.
Wie kommt es jetzt, dass Sie auch in der Konstellation zusammenarbeiten und in dem Fall Ihre Ex-Frau ja auch, ich sag mal, bestimmend sein muss als Regisseurin, muss sie ja schon sagen, wo es lang geht.
Ich hatte damals die Entscheidung zu treffen, jetzt ist die Ehe ist zu Ende, diese Phase ist zu Ende, ich will jetzt eine neue Regie haben, eine neue Regisseurin haben oder nicht. Und dann habe ich mir überlegt, wer das machen könnte, wer könnte es besser machen, und da ist mir keiner eingefallen. Dann habe ich gesagt, bleib doch einfach bei der Besten. Und dann bin ich bei der Besten geblieben. Weil es ist wirklich, sie kennt mich genau, was sehr viele Vorteile hat. Und wir haben schon so viel miteinander gemacht, auch künstlerisch, dass da wirklich jedes kleine Häkchen stimmt.
Und da konnten Sie Privates und Berufliches echt so konkret trennen. Ja. Oh, das war eine Kunst.
Das ist echt ein,
das gelingt nur ganz, ganz
ist, glaube ich, nicht so eine Kunst, wenn du einfach begreifst, dass dein Verhältnis ja nicht endet. Also wenn du wirklich jemanden geliebt hast oder wenn du jemanden liebst, dann heißt es ja nicht, dass du die Liebe von jetzt auf nachher einfach abschneiden kannst, weil irgendwas ist. Ich sage das immer so, in unserem Haus bewohnen wir jetzt einfach verschiedene Wohnungen, aber wir wohnen immer noch im selben Haus.
Schönes Bild.
Ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Unser Gast heute bei SWR 1 Leute ist Christian Czako Habekost. Er macht nicht nur seit 20 Jahren Mundartkabarett, er schreibt auch Bücher, zum Beispiel Pfälzer Reiseführer, wie Gebrauchsanweisung für die Pfalz. Und er schreibt Krimis zusammen mit seiner Frau Britta Habekost. Da hat er die Krimireihe Elfenfels geschrieben. Vor wenigen Tagen ist der dritte Teil erschienen. Czako hat gerade erzählt, dass seine innere Stimme ihn zu seiner jetzigen Frau gebracht hat. Diese innere Stimme, die wusste, diese Frau ist es. Viele von uns, die hören sie ja gar nicht mehr, die innere Stimme. Wie schaffen Sie es denn, auf Ihre innere Stimme zu hören?
Ich hatte eine Phase gehabt, so vor 2-3 Jahren, als ich, da bin ich wirklich ganz stark auf mich selbst zurückgeworfen worden, mit Absicht, weil ich habe nette Menschen, neue Leute kennengelernt, neue Bücher gelesen, war zu der Zeit auch noch in Indien, ach gut, das passt ja alles perfekt, aber nicht im Ashram, sondern ganz normal in einem 5-Sterne-Resort. Nee, aber man weiß beim Czako nie, ob er es jetzt ernst meint oder nicht, sogar bei einem Radio ist, gell? Nee, ganz ernst, ich war zu der Zeit auch noch in Indien und habe da eine neue Phase meines Bewusstseins mehr oder weniger erklommen. Und deswegen ist für mich heute ganz wichtig, mich mit meinem Inneren zu verbinden, indem ich meditiere. Ich meditiere, es gibt verschiedene Arten, wenn ich mit, auch übrigens, bevor ich auf die Bühne gehe, versuche ich einfach an meine Essenz dran zu kommen. Und die Essenz, die sagt dir sowieso, ist alles nicht so wichtig. Nimm dich nicht so wichtig. Das da draußen, die Leute sind zwar wichtig, und das, was du jetzt machen willst, das soll alles ganz toll werden, aber ist im Prinzip nicht so wichtig. Mhm. Und wenn du so ein tolles Gefühl hast, dann kannst du das gut machen. Und natürlich habe ich das auch ins Programm fließen lassen. Im vorigen Programm, der Weg, wie ich mir hin, gab es eine Meditationsnummer, wo der Pelzer praktisch am Tisch hockt und da beschreibe ich, wie Pelzer meditieren. Die hockt dann da mit ihrem großen Glas und sagt, ich bin glücklich, harmonisch und mächtig. Dostig. Aber da würden dann manche spirituelle Leute schon sich auf den Schlips getreten fühlen, aber als Komödiant muss ich auch über spirituelle Sachen Witze machen dürfen. Oh,
im neuen Programm Der edle Wilde, was ja am 31. Oktober ganz offiziell startet, los geht's ja dann in Mannheim. Welche Rolle spielt die Spiritualität da?
Spielt immer eine Rolle, weil ich natürlich machen sich auch viele Kollegen darüber lustig. Es ist ja auch ein dankbares Thema. Spiritualität und Esoterik sind einfach total dankbare Themen. Aber bei Der edle Wilde eher so, ich sag mal, im Unterton. Da habe ich jetzt keine spezielle Nummer, die jetzt nur um Meditation geht. Sondern da geht es eher darum, was machen Menschen mit sich und ihrem Urlaub? Urlaub ist ja ganz extrem wichtig und manche Leute wollen sich ja gerade im Urlaub finden oder wollen sich entspannen. Aber im Prinzip machen sie dann im Urlaub genau das Gleiche wie zu Hause, nur eben bezeichnen sie es als Urlaub. Und das ist ein ganz spannendes Thema.
Unsere Hörer, unsere SWR1-Hörer, haben das Glück, dass sie eine ganz exklusive Vorpremiere von Der edle Wilde erleben dürfen. Eine Lachwanderung mit ihnen zusammen durch ihre Heimat bei Dürkheim. Am 21. Oktober zwischen 13 und 17 Uhr. Es wird gewandert, es wird zwischendurch eingekehrt und sie erzählen auch was aus ihrem brandneuen Programm. Und bei der Lachwanderung, da kehrt ihr ja auch ein auf einem Weingut, wo unsere Hörer zum allerersten Mal einen ganz, ganz neuen Wein trinken können. Der edle Wilde. Was ist das für ein Wein?
Ich mache schon seit längeren Jahren immer mal wieder so, fast hätte ich gesagt, Co-Produktionen mit Winzern, wobei ich ja jetzt kein Winzer bin. Im nächsten Leben werde ich Winzer, habe ich mir schon ausgesucht, weil einfach, also meine Affinität oder ich sage mal, ich trinke halt gern Wein. Vor allen Dingen Pelzerwein. Und es gibt ja auch so viel gute Wein. Und ich habe jetzt einen befreundeten Winzer, das ist der Johann Fitz vom Weingut Fitzritter in Bad Dürkheim. Und als ich dem die Idee erzählt habe, war der Feuer und Flamme und hat gesagt, ja, wir haben genau was. Das ist genau der edle Wilde als Wein. Nämlich praktisch ein Riesling-Cuvée. Und zwar eine Charge ist praktisch edel im Edelstahltank, mehr oder weniger ausgebaut. Und die andere ist wild vergoren, also spontan vergoren. Und das ist praktisch der edle Wilde, kommt dann als Riesling in die Flasche. Großartig, oder?
Das ist großartig. Ja. Vertragen Sie Wein vor einem Auftritt? Oder gönnen Sie sich den erst hinterher?
Ich würde Wein vor dem Auftritt vertragen, aber will es nicht so verbinden. Also Arbeit und Alkohol oder Arbeit und Drogen allgemein. Weil stell mir vor, ich schreibe meine Texte auch selbst. Und wenn du dann da 3 Monate sitzt, mehr oder weniger in Klausur und schreibst deine Texte und du hast dann einen Block, es geht nicht weiter, kommt ja öfter mal vor, und du gießt dir dann einfach ein Glas Wein ein, noch eins, und denkst, boah, plötzlich hast du die super Idee, dann hat sich das in deinem Kopf festgesetzt. Und beim nächsten Mal, wenn du dann wieder einen Block hast, heißt, oh komm, das hat doch so gut geklappt mit dem Boy. Und ruckzuck rutscht man da rein. Also ich weiß, es gibt Kollegen, ich war mal bei den Wühlmäusen in Berlin und da war ich am letzten Tag und dann wurde die Garderobe schon für den nächsten Kollegen eingerichtet und dann wurden da kisteweisen so französischer Wein, französischer Landwein aufgestapelt. Es waren bestimmt 30 Kisten für eine Woche. Da hab ich gesagt, okay, ja, der Kollege, das steht in der Bühnenanweisung, ja. Aber wenn du so weit bist, das will ich meiner Leber nicht zumuten. Also nach der Arbeit, ja.
Das heißt also auch Ihr aktuelles Programm, Ihr neues Programm, haben Sie nüchtern geschrieben?
Habe ich nüchtern geschrieben, ja, natürlich. Danach belohnst du dich schon. Mhm. Und ich sage, das war jetzt ein erfolgreicher Tag. Und natürlich habe ich auch auf der Bühne, auch beim neuen Programm, das obligatorische Duppeglas stehen. Ja, da steht mein 0,5 Liter Riesling-Scholle-Duppeglas. Da ist auch meistens Riesling-Scholle drin, ganz dünn. Da nipp ich auch ab und zu mal dran. Das gehört dazu.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Mundartkabarettisten Chaco Habekost, der am 21. Oktober mit Ihnen, mit SWR 1 Hörern, eine Lachwanderung durch seine Heimatstadt Bad Dürkheim machen wird, wofür Sie ab morgen Karten bei uns gewinnen können, wenn Sie den ganzen Tag SWR 1 hören. Bei dieser Lachwanderung, da gibt's eine Kostprobe aus einem nagelneuen Programm, Der edle Wilde, das aber erst 10 Tage später Premiere haben wird. Was erwartet denn die Zuschauer im neuen Programm Der edle Wilde?
Das ist praktisch eine Reise, eine Safari. Ich werde den Zuschauerraum umfunktionieren zu meiner Reisegruppe, also alle, die eine Karte gekauft haben. Die Hörerinnen und Hörer von SWR 1 natürlich nicht, die haben die Karte gewonnen. Aber die anderen, die werden dann mehr oder weniger auch gleichzeitig zu einer Reisegruppe. Ich bin der Ranger, ich bin der Reiseleiter und mit mir geht's dann hinein in das Land der edlen Wilden. Nämlich natürlich im Endeffekt in die Pfalz. Aber in der Pfalz kannst du ja Sachen erleben, die es überall gibt. Insofern ist es auch ein allgemeingültiges Programm. Also wir waren dieses Jahr in Südafrika, haben dann zum ersten Mal eine richtig tolle Safari gemacht, nicht in so einem ganz großen, sondern in einem kleinen Gebiet. Das war eine großartige Erfahrung. Und das hat mich so beeindruckt. Dann habe ich gesagt, hopp, ich mache jetzt auch eine Safari, eine Comedy-Safari.
Welche Träume würden Sie sich gern noch erfüllen?
Ich habe einen Haupttraum. Ich würde gern mehr Schauspielern. Und ich habe jetzt 2-3 Mal so reingeschnuppert. Wir haben ja diese Serie gemacht, auch für den SWR Pelzig im Abgang. Und dann habe ich jetzt für die ARD noch eine kleine Rolle gehabt in einem Film. Auch was Weingut Wader, was auch in der Pfalz spielt, da würde ich gerne mehr machen. Weil ich weiß, dass ich gut schauspielern kann, sage ich jetzt mal. Auch im Hochdeutsch, bin ja zweisprachig aufgewachsen. Ich würde so gerne mal so eine richtig schöne Kriminalkommissar spielen. Muss nicht kennen, konnte ein Inspektor sein oder irgendwas. Also in einem Krimi.
Also durchaus auch einer, der Hochdeutsch spricht? Oder würden Sie am liebsten einen pfälzischen Kriminalkommissar spielen?
Muss nicht unbedingt pfälzisch sein. Würde sich natürlich anbieten, aber es gibt in der Pfalz halt leider keine guten Krimis. Und der Tatort, der aus der Pfalz kommt, der kommt ja nicht wirklich aus der Pfalz.
Okay.
Wer spielt mein? Also, ja.
Ich weiß, was Sie meinen.
Genau. Ja, also das wäre mein Traum. Mal zu Schauspielern, egal was, da habe ich richtig Bock drauf.
Ich drück ihn ganz doll die Daumen, dass es klappt. Aber irgendwie scheinen Sie mir der Typ zu sein, der es schafft, seine Träume zu verwirklichen. Und insofern ist es, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit.
Oh, das ist ein schönes Wort zum Schluss.
Die 2 Stunden sind schon rum. Das ging aber jetzt schnell. Ich habe zum Abschluss noch ein Geschenk für Sie.
Echt?
Ja, ich hoffe, dass Sie es annehmen. Es ist von einem Badener.
Okay, das ist nicht Problem. Kein Problem, kein Problem.
Peter Geimann ist ein großartiger Karikaturist. Das ist der mit den Hühnern, der auch die Paarprobleme in der Brigitte zeichnet. Mhm. Und er hat ein Buch gezeichnet mit ganz vielen Comics. Da sind aber kaum Hühner drin, aber viele Paarprobleme. Und zwar unter dem Titel Typisch Urlaub. Und ich dachte mir, für Ihre Urlaubssafari, der edle Wilde, ist das genau der richtige Stoff. Und Sie haben ja noch ein paar Tage Zeit. Am 31. Oktober ist ja Premiere. Und wenn Sie drin blättern, wer weiß, vielleicht haben Sie ja noch die ein oder andere Inspiration, was Sie da noch ins Programm mit einfließen lassen können. Also von einem Badener zu einem Pfälzer. Mal gucken, was das mit Ihnen macht.
Das ist kein Problem. Ich bin ja auch für cross-kulturelle Begegnungen. Ich bin auch für Mischehe.
Ja, also dann geht's ja.
Meine Frau ist in Schwaben geboren. Insofern, hey, her damit. Freut mich ganz arg.
Ja, viel Spaß damit.
Ja, super. Toll. Also ja, ich habe die Texte zwar schon fertig, aber das eine oder andere kann bestimmt noch sehr inspirierend wirken. Es gibt ja sehr viele verschiedene deutsche Urlaubertypen. Ja? Es gibt ja so diesen Studiosus, der immer sagt, für mich ist Urlaub kein Spaß. Ich spiele auch ganz viele verschiedene Typen in dem Programm. Das ist das Geile. Und wenn ich das so lese, dann könnte vielleicht noch einer dazukommen.
Schön. Viel Spaß damit. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start, eine ganz tolle Premiere am 31. Oktober, wenn es dann offiziell losgeht, in Mannheim. Und natürlich eine unvergessliche Lachwanderung mit unseren Hörern am 21. Oktober. Ab morgen werden die Karten hier in unserem Programm verlost. Also ab morgen sollten Sie den ganzen Tag SWR 1 hören, dann haben Sie eine Chance, zusammen mit Chaco zu wandern und zu lachen. Dankeschön, dass Sie bei uns waren und alles Gute für Sie. Vor allem bleiben Sie gesund und haben Sie genug Zeit auch für sich selbst, um auf Ihre innere Stimme zu hören.
Ich gebe mir Mühe. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich ganz arg auf alle, die zu meiner Lachwanderung kommen und ich hoffe, dass ich danach sage, also ich habe so Schmerzen, aber nicht wegen dem Wandern, sondern wegen dem Lachen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.